Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Ja, willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem Generationen-Podcast. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, das hier ist die 27. Folge. Und ich weiß gar nicht, ob das viel ist bei Podcasts oder ob das noch relativ wenig ist. Aber ich bin echt stolz auf uns, dass wir das jetzt schon 27 Folgen lang durchziehen.
Ja, ich will 100 Folgen erleben.
Du willst 100 Folgen erleben? Uiuiui. Ja, doch, ich sag mal, das schaffen wir. Bestimmt schaffen wir das. Wenn wir natürlich auch weiterhin in die Podcast-Trends kommen. Deswegen, wenn ihr diesen Podcast hört, bitte gerne weiterempfehlen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir haben heute einen Gast dabei. Ich finde das lustig, ich mache immer so ein Riesendrama, unsere Gäste. Obwohl eigentlich ja jeder schon im Titel sieht, wer zu Gast da ist. Also jeder, der es gerade hört, weiß eigentlich, wen ich jetzt vorstellen werde. Ich werde trotzdem kurz eine Vorstellung machen. Sie sind Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Sie sind die Beauftragte für Digitalisierung. Stimmt das?
Das stimmt.
Heute zu Gast Dorothee Bär. Und wir haben uns gedacht, wir sprechen mal über Innovation, Digitalisierung. Ein Thema, wo wir ja auch schon oft drüber geredet haben. Aber wer könnte da auch besser drüber sprechen als sowohl Sie, als aber auch du, Thomas? Und mich würde jetzt mal interessieren, was ist denn so die allgemeine Einschätzung vom digitalen Land Deutschland? Vielleicht, Frau Bär, wenn Sie da was zu sagen wollen.
Na gut, ich muss natürlich jetzt auch vorlegen, ja, weil die Regierung sieht es vielleicht ein bisschen anders als die Opposition, das werden wir ja gleich herausbekommen. Aber ich denke, dass man einfach sehr stark abschichten muss, in welchen Bereichen. Wir haben teilweise Bereiche, die wirklich ganz herausragend sind, wie in der Sensorik zum Beispiel oder in der Logistik, wo wir Weltmeister sind, wo schon viele digitale Prozesse laufen. Ich hatte gestern erst wieder einen ganz spannenden Termin, auch nochmal das Thema Verbindung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Energie. Ja. Und da geht es eben immer mehr um Sensorik und da sind wir schon sehr gut. Wir haben auch in über der Hälfte aller Autos auf der ganzen Welt deutsche Sensorik verbaut. Wir haben beim autonomen Fahren über 50% aller Patente, die deutsche Patente sind. Aber wir haben natürlich, und das hat Corona auch aufgedeckt, ganz große Defizite. Und für mich ist so das größte Defizit, was wir haben in der digitalen Bildung. Also da sind wir weit weg davon, Weltmeister zu sein.
Digitale Bildung, ein Stichwort, wo Thomas, glaube ich, auch schon direkt jetzt was sagen wollte.
Ja, aber ich würde da gerne der Frau Bär antworten nochmal. Denn natürlich gibt es wahrscheinlich so ungefähr 30 Schlüsselfelder, im Bereich von Hightech, Deeptech, Digitalisierung. Aber nehmen wir mal allein das Thema autonomes Fahren aus. Es sieht schon sehr viel dramatischer aus beim Thema Smart Home. Denn da haben uns die Südkoreaner überholt bei den Patenten. Und wenn man dann an das Thema geht, Dangerous Environments, also gefährliche Umgebungen, wie kann im Grunde durch Robotics das Thema bewältigt werden. Da sind wir auch nur im Mittelfeld. Und was mich natürlich sehr beschäftigt, wir sagen immer Industrie 4.0, da sind wir ganz, ganz weit vorne. Das sind wir hinter die Japaner und auch die Südkoreaner zurückgefallen. Das heißt, es gibt noch einzelne Felder, wo wir richtig gut sind, gerade auch im Bereich der Umwelttechnologie. Aber es gibt andere Felder, da wo wir richtig abgesunken sind und die internationalen Rankings, die sehen uns ja heute überwiegend, die internationalen, nicht die deutschen.
Ja.
Die sehen uns heute überwiegend, nicht alle, aber im Mittelfeld.
Ihr habt jetzt die Automobilindustrie angesprochen, ihr habt Smart Home angesprochen, was natürlich auch junge Leute interessiert, sind nach wie vor, also ist nach wie vor die Game- und Gaming-Branche. Und ich glaube, da haben Sie ja auch schon mal einen Post zugemacht auf Instagram zum Game-Standort Deutschland. Ich glaube, wir bleiben da auch immer an der gleichen Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenzahl hängen. Wie kann man das denn fördern, also dass zum Beispiel mehr Spiele aus Deutschland kommen?
Also ich hoffe, dass ich nicht nur einen Post gemacht habe, weil ich nämlich...
Ich habe einen gesehen auf jeden Fall.
Es wäre ein bisschen weniger. Ich habe tatsächlich beim Thema Gaming das mit einigen Kolleginnen und Kollegen damals so vor 11, 12 Jahren überhaupt erst im Bundestag ins Leben gerufen, dass wir zum einen den Deutschen Computerspielpreis eingeführt haben und jetzt wirklich jahrelang gekämpft haben, um auch das Ansehen der Branche zu stärken, um überhaupt auch parlamentarisch durchzubekommen, dass wir jetzt auch ein Games-Förderprogramm hinbekommen haben.
Aber greift das?
Also das hat ja erst begonnen und das ist jetzt in unterschiedlichen Bereichen. Also ja, es wird schon abgerufen und ja, es muss auch nächstes Jahr noch mehr abgerufen werden. Das ist völlig klar. Das ist ja auch, wie es immer so schön heißt, ein Neulandbereich auch für diejenigen gewesen, die dann mal plötzlich ein Förderprogramm erstellen mussten für eine Klientel, mit der sie normalerweise nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Wir arbeiten da aber auch ganz eng mit dem Game, also mit dem Bundesverband, für die Spiele zusammen, um dann eben tatsächlich auch die Branche zu stärken. Wir haben mit der Gamescom in Köln ja auch die größte Gaming-Messe der Welt.
Das stimmt, ich komme aus Köln, das ist ganz schrecklich.
So. Ich finde es immer ganz cool eigentlich.
Nee, ich finde die Messe auch super, aber ich komme nie aus meinem Haus raus. Also ich wohne halt blöderweise auch im Erdgeschoss in Köln. Und nein, aber die Gamescom ist ja wirklich wäre ja auch dieses Jahr wieder sehr, sehr groß besucht worden, aber Corona macht es nicht mehr möglich.
Und wir haben aber zum Beispiel auch in anderen Bereichen, wo man es vielleicht nicht denkt, Erleichterungen. Jetzt natürlich wegen Corona ist das jetzt alles wieder hinfällig, aber wir haben es geschafft, dass auch für die Expertinnen und Experten, die kommen, auch beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass es auch Erleichterungen gibt für die, die in die Gaming-Branche wollen, was so Visa-Erteilungen beispielsweise betrifft. Und deswegen ist es auch so ein Zusammenspiel aus den unterschiedlichen Häusern mit unterschiedlichen Maßnahmen, die für den Standort wichtig sind. Und ja, wir haben da unterschiedliche Kompetenzen. Also wir sind zum Beispiel sehr, sehr gut im Mobile Gaming, aber so diese ganz zum Beispiel längeren Erzählungen ist dann oft schwierig. Und da braucht man natürlich auch noch mehr ausländische Fachkräfte, weil die funktionieren natürlich auch nur, wenn sie beispielsweise auf Englisch sind.
Thomas, Games, ist das so deine Branche? Spielst du manchmal hier im Bundestag, wenn du nichts zu tun hast?
Nee, eigentlich gar nicht. Es ist nicht meine Branche, aber ich finde, das sind so Avantgarde-Branchen, wo man auch richtig merkt, wo eine junge Generation ihre Sensoren drin hat.
Ja.
Und jetzt sage ich das mal auch, wir sind ja ein Generationen-Podcast, wo häufig, sagen wir mal, ältere Entscheider, die sagen, was soll denn das? Hm. Ne? Da stecken ja oft auch Mentalitäts- und Kulturunterschiede drin, dass so beispielsweise Politik gar nicht die Sensorik hat häufig, nicht weil sie nicht will, sondern weil sie aus einer anderen Generation kommt. So, also das Thema Gaming halte ich für wichtig, aber persönlich für mich, mich interessiert eigentlich, wie kann Deutschland neben dem Standbein Maschinen, Anlagen und Autobau, wie kann Deutschland ein Spielbein im Bereich Biotechnologie, künstliche Intelligenz, Luft- und Raumfahrt und Cleantech, also alles, was mit innovativer Klimaschutztechnologie zu tun hat. Das sind für mich die vier großen Themen, denn die führen dann ja auch dazu, dass nicht nur neue Startups entstehen, sondern auch, dass etablierte Wirtschaft sich transformiert in neue Welten. Um nur ein Beispiel zu geben, die Chinesen, die Amerikaner, 6% der Volkswirtschaft sind Digitalökonomie, Südkoreaner 8%. Deutschland 4%.
Ja.
Das heißt, wir haben unser Spielbein läuft noch nicht richtig im wirtschaftlichen Bereich.
Ja. Frau Behr, Sie sind ja quasi Ministerin, ohne eigentlich ein Ministerium im Hintergrund zu haben. Glauben Sie, dass es ein digitales Ministerium in Deutschland braucht?
Also zunächst mal gibt es tatsächlich mehr Staatsminister und Staatsministerinnen in der Bundesregierung. Wir haben im Kanzleramt 4 und haben nochmal 3 im Auswärtigen Amt. Das ist eben aus der Historie heraus geschuldet, dass es im Auswärtigen Amt damit begonnen hat und dann aus diplomatischen Gründen auch, weil da zählen natürlich Titel auch viel, wenn man da im Ausland unterwegs ist. Und dann später kam das Ganze auch ins Kanzleramt. Aber in der Tat bin ich auf die Bundeskanzlerin vereidigt.
Ja.
Und bin angedockt auch im Organigramm des Bundeskanzleramtes, was ja bekanntlich kein Ministerium ist, sondern ein Amt, wie der Name auch sagt,
genau.
Mit all seinen Vor- und Nachteilen. Der große Vorteil ist natürlich, dass ich ja eine sehr stark koordinierende Aufgabe auch zwischen den Ministerien habe. Und da ist es halt leichter, von so einem neutralen Boden wie der UNO zu koordinieren, als aus einem Haus raus andere parallel geschaltete Häuser zu koordinieren. Und braucht es ein Ministerium? Ich bin fest davon überzeugt, dass es in der nächsten Legislaturperiode, egal wer die Regierung stellt, eins geben wird, weil es auch eine sehr geschmeidige Forderung ist. Das klingt total super.
Ja.
Nur der Teufel steckt halt im Detail und man muss sich halt genau anschauen, wie würde es funktionieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es nur funktioniert, wenn wir grundsätzlich vieles anders aufstellen. Wir haben momentan lauter Silos, die nebeneinander stehen. Jedes Haus hat das sogenannte Ressortprinzip, das kann ich auf keiner Auslandsreise übersetzen, weil das gibt es in anderen Ländern so nicht. Da wird viel mehr, ob vom Élysée oder vom Weißen Haus, in die Ministerien rein regiert. Die haben eigentlich das zu tun, was ihre Regierungszentralen, ihre Machtzentralen ihnen sagen. Bei uns sind die Bundesminister und Bundesministerinnen ja sehr, sehr autonom. Was für diejenigen, die ihre Urkunde bekommen haben und dann in dem Haus dann super ist,
ja.
Was so koordinierende Aufgaben wirklich erschwert. Und das ist halt heutzutage bei der Schnelligkeit, die wir brauchen, bei der Fehlerkultur, die wir auch mal bräuchten und bei eben neuen Technologien, die schneller da sind, als man es in einem Koalitionsvertrag festlegen kann. Ich sage nur mal ein Beispiel. Wir haben im vorletzten Koalitionsvertrag zum Beispiel nichts reingeschrieben, was die Nutzung von Drohnen betrifft. Weil das eben im Jahr 2013 nicht so ein mega Problem in Deutschland war. Dann lagen aber kurz nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags unter jedem Weihnachtsbaum private Drohnen. Und plötzlich sind Unfälle und du musst halt eine Drohnenverordnung machen.
Haben Sie auch eine Drohne?
Ja, ich habe auch eine. Aber zum Fotografieren.
Okay.
Aber da muss man ganz ehrlich sagen, man muss halt einfach schneller werden. Und deswegen, ja, es wird eins geben, wird es so funktionieren, wenn wir es einfach als 14. Haus daneben stellen. Das wird scheitern. Also muss man mal die Grundstruktur der Bundesregierung komplett anders denken, muss eventuell ein Vetorecht einführen für digitale Belange und muss da viel, viel mehr Beinfreiheit lassen, viel Budget. Sandboxes ist immer schwierig bei Steuergeldern, das weiß ich auch. Aber Singapur macht es zum Beispiel so. Also da kann man auch nochmal von anderen Staaten lernen, wie das funktionieren kann.
Also ich finde das gut, liebe Dorobert, dass Sie das so sagen. Es ist überfällig. Und wir sehen ja auch in der Wirtschaft, ich komme ja aus der Wirtschaft, dass wenn man nur sozusagen als siebten einen Chief Digital Officer einstellt, der sozusagen neben den anderen da ist, das wird dem Transformationscharakter des Themas Digitalisierung nicht gerecht. Denn das geht im Grunde schräg durch und da braucht ein Chief Digital Officer, Officerin einer Republik, die Männer in der CDU laufen sich ja auch schon warm für dieses Amt und ich würde mich freuen, Sie würden sich auch warm laufen, da braucht es im Grunde wirklich Einflüsse rein in jedes Ministerium. Ob das dann, wenn die Transformationsphase abgeschlossen ist, in 5, 6 Jahren, ob das dann immer noch so sein muss, das ist eine ganz andere Frage. Aber heute brauchen wir richtige, kräftige, zentrale Einflussnahmen in die Egoismen der Ressorts.
Ja, gerade jetzt in der Corona-Krise wurde ja viel über die Digitalisierung in der Bildung gesprochen. Passiert da gerade, also findet da gerade so ein Boom statt, dass man jetzt sich wirklich mal mit dem Thema auseinandersetzt oder wurden da quasi eigentlich nur mal ein paar Lücken aufgezeigt und jetzt fällt das wieder unter den Teppich?
Also es passiert was, ob das jetzt schon der Mega-Boom ist, wage ich mal zu bezweifeln. Mhm. Also es hat sich was geändert, weil es natürlich wirklich die ganzen Defizite noch mal viel schonungsloser aufgedeckt hat. Dahingehend, dass wir einen totalen Flickenteppich in Deutschland haben, dahingehend, dass wir wahnsinnig viele Befindlichkeiten haben, wer ist wie wofür zuständig, misch dich bloß nicht in meine Länderhoheit beispielsweise ein. Ich habe letztes Jahr fast ein ganzes Jahr gebraucht, um den Präsidenten der KMK an einen Tisch im Kanzleramt zu bekommen mit dem Bundesbildungs- und Forschungsministerium. Einfach, weil man sagt, ja Gott, wenn der Bund da so Einfluss hat und wenn wir da ins Kanzleramt gehen, das ist ja so ein Signal, dass wir dem Bund da irgendwas abgeben wollen und dann wird ja gleich der Föderalismus an sich in Frage gestellt. Also es ist wirklich mühsam, weil man natürlich idealerweise ein Gesetz bräuchte in Deutschland, was Befindlichkeiten verbietet. Dann wäre vieles wesentlich einfacher. Aber so läuft es halt nicht in einer nicht idealen Welt. Und deswegen war da viel Vorarbeit jetzt zu leisten. Jetzt hatten wir ein Hackathon für die Schule. Ich habe ein großes Barcamp veranstaltet. Da kommt dann die Zusage nicht innerhalb eines Jahres, sondern das bekommt man dann auch in 4, 5 Tagen, weil dann schon mal was fällt. Aber wir sind noch weit davon entfernt zu sagen, das sind unsere digitalen Standards. Jeder Grundschüler muss neben Lesen, Schreiben und Rechnen programmieren lernen. Jeder, nicht nur jede Schülerin, jeder Schüler, auch jede Lehrerin, jeder Lehrer braucht eine digitale Ausstattung. Es muss natürlich in den Universitäten schon in die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung mit reingehen. Und von daher, ja, wir haben es in Teilen besser kapiert als vielleicht noch im Februar. Aber es ist trotzdem nicht so, dass man jetzt sagt, jawohl, jetzt ist mal hier der gordische Knoten durchschlagen und ab jetzt läuft es von selber. Nein, das tut's nicht.
Ich frage da mal so ein bisschen plump nach. Also es hören ja auch sehr viele junge Menschen diesen Podcast, auch viele, die noch zur Schule gehen. Was wird sich denn konkret so in den nächsten 2, 3, 5 Jahren ändern? Also kann man da wirklich sagen, in einem Jahr hat jede weiterführende Schule in Deutschland iPads? So mal wirklich ganz, ganz blöd gefragt. Oder was wird denn da jetzt wirklich genau passieren? Weil wir reden ja auch immer auch mit großen Worten über die Digitalisierung, auch in der Bildung. Aber was kriegen denn jetzt eigentlich die Schüler und Schülerinnen? Was haben die denn davon?
Also ja, wir haben den Digitalpakt Schule,
ja,
der auch dafür da ist, dass zum Beispiel auch Lehrerfortbildungen, dass es eine gemeinsame Cloud gibt, dass es eine gemeinsame Lernplattform gibt, dass es digitale Endgeräte gibt, wobei die digitalen Endgeräte, die vom Bund mitfinanziert werden, nur für bedürftige Schülerinnen und Schüler sind. Okay. Letztendlich müssen natürlich die Sachen, Aufwandsträger, je nachdem, ist ja in jedem Bundesland anders und auch in jeder Schulform anders. Also zum Beispiel in Bayern ist die Kommunalpolitik dann für die Grundschulen und für die Realschulen und so weiter zuständig. Also deswegen muss man immer schauen, welche Ebene was wie zahlt. Dann braucht man natürlich auch neben der Hardware, der Software auch immer, ob das jetzt ein Fachinformatiker für Systemintegration ist, ob das dann aber auch ein Rahmenvertrag ist mit jemand Örtlichen, der sich dann ständig darum kümmert, dass Technik auch funktioniert. Das wird auch alles kommen.
Ja.
Und die Ausbildung wird auch besser werden. Aber wir haben noch keinen Grundkonsens. Und das müsste für mich eigentlich erstmal vorab vorne dran stehen. Wie wollen wir die Schüler ins Leben entlassen? Weil wir leider Gottes so viele noch haben, die unterwegs sind, ja, man kann es ja auch namentlich benennen, so diese Spitzers dieser Welt, die mit digitaler Demenz auf den Spiegel-Bestsellerlisten landen, weil sie mit der Angst der Menschen ein Geschäft machen. Und weil sie immer noch der Überzeugung sind, dass wenn man sich mit digitalen Endgeräten und mit digitaler Bildung beschäftigt, dann züchten wir halt gestörte, kranke, übergewichtige Schülerinnen und Schüler ran, die im schlimmsten Fall noch Amokläufer werden. Vor allem, wenn sie ein Computerspiel dann auch.
Vor allem Ego-Shooter-Spiele.
Auf jeden Fall, aber das ist auch bei E-Sports alles gefährlich.
Ja.
Und solange wir diesen Grundkonsens nicht haben, dass wir natürlich als Grundfertigkeit auch ein Thema wie Programmieren als weitere Fremdsprache zum Beispiel reinbekommen, wird sich nichts ändern. Und das fehlt mir noch so, diese Klammer, auch bei Eltern übrigens, die einem oft die schlimmsten Leserbriefe zuschicken, weil sie das gar nicht wollen, dass so Robotik oder KI oder Computational Thinking und was ist ein Algorithmus und was macht das eigentlich mit mir, weil sie das gar nicht in den Schulen haben wollen.
Hast schon, ja, das habe ich mir aber gerade auch gefragt, weil gerade Deutschland hinkt ja immer wieder auch von der Meinung von der Bevölkerung so ein bisschen digital her, auch jetzt bei der Corona-App, wo sie ja auch ordentlich dran mitgearbeitet haben, hat man ja auch gesehen, dass das also so viel Kritik, die schon am ersten Tag kam, was ja eigentlich schade war, weil es ja eine echt coole Initiative war, einfach zu sagen, wir nutzen jetzt auch mal wirklich Technik, um gegen so eine Krise voranzugehen. Jetzt will ich aber Thomas nochmal fragen, gerade hier auch zum Thema Bildung. Glaubst du eigentlich, dass das so eine Aufgabe der Bundesregierung ist, da Innovation zu schaffen, oder glaubst du nicht? Weil es gibt ja schon seit Jahren riesige, auch mittlerweile riesige Unternehmen oder Leute wie Simple Club, die ja schon digitale Bildung anbieten. Sollte man nicht vielleicht die mehr fördern? Weil wir haben ja schon die Angebote.
Also persönlich bin ich sehr klar. Digitale Tools, digitale Geräte gehören in die Lernmittelfreiheit.
Ja.
Punkt. Das ist heute so wichtig wie ein Schulbuch. Nur die Schulbuchverlage, die haben ja jedes Interesse daran, ihr maschenträchtiges Geschäft weiterzuführen. Und deswegen kämpfen die eigentlich um die alte Technologie, nämlich den Buchdruck.
Ja.
So, und was wir brauchen, ist nicht auch die alte Technologie, aber die Anerkennung der neuen. Das könnten die Lernmittelfreiheit rein. Zum Zweiten, der Staat muss nicht neu erfinden, was die Wirtschaft kann.
Ja.
Der Staat muss sicherstellen, dass das, was die Wirtschaft bereitstellt, erstens eine hohe didaktische und pädagogische Qualität hat und zum Zweiten, dass es den Datenschutzstandards entspricht. Und wenn das gewährleistet ist, dann sage ich, liebe Simple Clubs, liebe Sofa-Tutors, liebe Serlos, ran an den Speck. Schulen können euch auswählen. Vielleicht würde ein Bundesland einen Rahmenvertrag schließen, sodass die Lizenzvergabe ein bisschen günstiger ist. Aber da können wir innerhalb des ordnungspolitischen Qualitäts- und Datenschutzrahmens könnten wir wirklich diese Edutechs, diese tollen Startups, die wir auch auf dem Gebiet haben, wirklich ranlassen. So, und gerne dann natürlich auch eine staatlich geförderte Hasso-Plattner-Cloud. Das ist auch in Ordnung, die kann ja auch mitmischen, aber sie muss dann auch den Qualitätsstandards nachkommen. Und da wissen wir ja zum Beispiel, dass beispielsweise ein Onboarding für Lehrer, das gibt es in der Hasso-Plattner-Cloud, gibt es gar nicht. Das hat aber Sofa-Tutor schon seit Jahren. So, also insofern brauchen wir den Qualitätswettbewerb im Bildungssystem, und da muss die private Wirtschaft auch eine wichtige Rolle spielen. Da immer auch natürlich keine Propaganda.
Mhm.
Es gibt ja wirklich saubere Standards, was man nicht tun darf, wenn man im öffentlichen Bildungswesen tätig ist.
Ja.
Also vielleicht nur mal zum Thema Schulbuchverlage, weil das ist mir auch ein wichtiges Anliegen. Deswegen habe ich natürlich die Schulbuchverlage auch immer eingebunden, einzeln, aber auch in den großen Bildungskonferenzen, die ich gemacht habe, weil es natürlich auch kurzsichtig ist. ich übernehme jetzt mal das Wording, auf den alten Buchdruck zu setzen. Weil wenn ich natürlich zulasse, dass dann die Bildung, die in unsere Schulen reingeht, alleine schon aufgrund der Hardware und Software amerikanisch geprägt ist, muss ich natürlich alleine aufgrund der Frage, welche Werte möchte ich eigentlich auch im Unterricht vermitteln, natürlich umstellen. Deswegen, einige haben da schon den Schuss gehört und sagen, ja, wir können ja eigentlich auch nicht zulassen, dass unser deutsches Bildungssystem, sage ich jetzt mal, von anderen Wertebereichen der Welt unterwandert wird oder quasi durch auch teilweise das kostenlose zur Verfügung stellen von digitalen Tools sich in die Schulen so eingekauft wird. Also muss ich doch ein Interesse haben, dass diejenigen dann zum Zug kommen, die auch sagen, okay, wir haben zum Beispiel, wenn ich das Thema Daten sehe, wir sind da das erste Land gewesen, was wirklich so eine große, umfängliche Datenethikkommission hatte, dass da unsere Geschichte, unsere Politik, unsere Werte in den Schulen vermittelt werden und eben nicht von anderen Ländern, das dann so durch die Hintertür reinkommt. Und das haben schon einige jetzt verstanden. Das heißt, sie würden ja eigentlich, wenn sie auf ein veraltetes Geschäftsmodell setzen, sich mittel- und langfristig den eigenen Ast absägen, auf dem sie sitzen, weil sie nur, wenn Sie in Konkurrenz treten wollen mit den Startups, die da sind, eine Chance haben, wenn Sie die eigentlich überholen.
Aber liebe Frau Bär, das geht auch nur, wenn der Staat dann Wettbewerb zulässt. Mhm. Weil dann kommt der Druck auf. Mhm. Wenn nur die Diskussion da mitspielt, dann nickt man und sagt, ja, Frau Bär, Sie haben da nicht Unrecht, geht nach Hause und macht seinen alten Käse weiter. Also da muss auch der Druck des Wettbewerbs da sein, damit hier richtig Veränderung kommt. Also ich wünsche mir da wirklich mehr Marktwirtschaft und ich weiß ja, dass Sie innerlich und äußerlich dafür auch stehen täten.
Was ich mich gerade frage, ich meine, wir reden ja wirklich auch oft über das Thema und wir reden dann über Startups, wir reden über neue Gesetze. Bleiben wir vielleicht mal bei den Menschen, jetzt auch gerade bei den Schülern und Schülerinnen, die ja davon betroffen sind, stehen die eigentlich bei dieser Diskussion noch im Mittelpunkt? Weil, also eigentlich reden wir ja nie wirklich darüber, also wie gesagt, jetzt ob so ein Schüler oder eine Schülerin sich überhaupt freut, mit dem iPad unterrichtet zu werden.
Also das sehe ich nicht so. Wir haben zum Beispiel in der Orchid berufliche Bildung eine richtig breite Online-Beteiligung gehabt. Ich hätte mir da wirklich noch 1-2 Nullen mehr gewünscht.
Ja.
Aber da ging es im Grunde um das Thema von Berufsschülerinnen und Berufsschülern, was die sich wünschen. Ich glaube schon, dass man da hinhört. Eine ganz andere Frage ist Verständnis.
Ja.
So, also mein altes Thema, natürlich, wenn ich anschaue, wie viel Analoges noch in mir drin ist, wenn ich das 40 Jahre lang gelernt habe. Ne, dann sage ich zwar, ja, hallo, der Fabian hat gute neue Ideen, aber zwangsläufig heißt das nicht, dass ich mich verändere in diesem Thema. Deswegen müssten die Spitzenbeamtinnen und Beamten auf solchen Feldern und wahrscheinlich auch Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker tatsächlich mal ein Praktikum machen in so einem EduTech-Startup und sehen, was da die Jungen machen, und sie müssten mal wirklich nochmal in die Schulen gehen und sich anschauen, was da tatsächlich läuft.
Um die Interessen zu verstehen.
Um es nicht nur zu hören,
ja,
sondern um es auch zu verstehen.
Ja.
So, und das kommt natürlich ein bisschen kurz. Wir erwerben ja ganz viel Wissen als Politiker, indem wir uns morgens, ich sage mal als Bundestagsabgeordneter, von 8 bis 9 Uhr in Nicht-Corona-Zeiten die PowerPoint-Charts von irgendwelchen Firmen angucken.
Also wir haben jetzt zum Beispiel bei unserem Barcamp auch sehr stark Schülerinnen und Schüler dabei gehabt.
Ja.
Und das Hauptwort hat da auch eine 14-jährige Schülerin aus Baden-Württemberg geführt. Ich habe selber 3 schulpflichtige Kinder, also deswegen war ich natürlich jetzt auch im Homeschooling gefangen, parallel zur Arbeit und parallel zu allem anderen, was noch so zu erledigen ist.
Hat das funktioniert?
Also tatsächlich hat es relativ okay funktioniert. Natürlich, ja, mal so. Ich würde mir ein super Zeugnis ausstellen. Wir haben ja in Bayern bis Ende Juli noch Schule. Und am 24., glaube ich, gibt es die Zeugnisse. Und ich bin sehr gespannt, ob meine Kinder das auch so einschätzen. Also ich habe ihnen quasi gesagt, Mensch, das war doch Wahnsinn, was ich hier alles geleistet habe. Ihr könnt doch jetzt alle ins Schuljahr überspringen. Dann haben sich alle 3 angeschaut und haben so höflich hüsteln zur Seite geschaut. Ich weiß jetzt nicht, ob das so, man sagt ja immer so Sender-Empfänger-Problematik.
Ja.
Wir werden mal schauen, wie es Ende des Monats ausschaut. Aber das ist ja auch nur aus dem eigenen Erleben. Und natürlich, wenn man 3 schulpflichtige Kinder hat, haben die 1000 Freunde, wo man auch nochmal, aber es ist ja nicht ganz Deutschland und es sind natürlich immer nur bestimmte Schularten. Ich kann da jetzt halt hauptsächlich auch Grundschule und eine weiterführende Schule mitsprechen. Aber nicht nur meine persönlichen Erfahrungen, sondern auch wenn man sich die ganzen Umfragen und Erlebnisse anschaut, die jetzt auch während Corona gemacht wurden, war von vielen Eltern schon zu erkennen, dass wenn die Kinder den ganzen Tag auch an digitalen Endgeräten sitzen, weil sie müssen, oder weil jetzt auch bestimmte Gamification-Elemente dazugekommen sind, die ja in vielen Fächern dann auch was bringen, es ist ja nicht für alles was Geeignetes, dass dann der Drang auch, haben zumindest viele als positiv gesehen, dann auch noch das zu machen, was man ihnen ja immer unterstellt, dass da nur drauf gedattelt wird, auch ja, zurückgegangen ist, weil man dann auch mal raus musste und musste sich mal bewegen und so weiter. Das heißt, dass sich zumindest das Verhältnis verschoben hat von Dingen, die vielleicht Eltern oder Großeltern als nicht pädagogisch wertvoll anerkennen würden.
Ja.
Wobei ich immer total beeindruckt bin, was man für Fähigkeiten haben muss, um da wirklich coole, kreative TikToks zu erstellen. Also deswegen finde ich das auch auf jeden Fall etwas, was sicherlich eine Grundfertigkeit in vielen anderen Bereichen ist, auch weiterhilft dann für später. Aber dass dann tatsächlich diese Prozentzahl sich verschoben hat, weil eben auf Geräten auch sehr viel, was jetzt Eltern oder Großeltern als sinnvoll ansehen würden, passiert ist. Und ich glaube, ja, es würden sie gerne nutzen wollen, aber das ist halt das Entscheidende, dass sie es nicht nur als Konsumenten nutzen, ja, sondern dass sie auch verstehen, was das einfach mit ihnen macht.
Und wir müssen über die sprechen, die wir gar nicht erreicht haben. Denn das hat ja im Grunde, die Bildungspolitik hat das relativ spät erkannt. Ich nehme da die Länder gar nicht aus der Verantwortung aus, dass es im Grunde 20 bis zu 30% junge Menschen gab, die gar kein Tablet zu Hause hatten, die gar nicht erreichbar waren, wo Lehrer überhaupt keinen Zugang hatten. Also wir dürfen nicht nur immer über die TikTok-Kids reden, sondern wir müssen natürlich auch sehen, dass wir ein knappes Drittel junger Menschen haben, denen wir überhaupt erst den Zugang ermöglichen müssen. So, und da ist natürlich, jetzt muss man sich das vorstellen, da sind 5 Milliarden da, dann gibt man nochmal 500 Millionen frei, genau für diese Problemsituation, dass Kinder aus sozial ärmeren Schichten kein Tablet haben und das Geld fließt nicht ab. Weil irgendwo in den Verwaltungsabläufen, und das ist im Grunde ein Thema, da finde ich es erbärmlich, wenn sich da die Länder sagen, der Bund, und der Bund sagt, das sind die Länder. Nein, die müssen eigentlich in den Abläufen so kooperieren, dass es möglichst bürokratiearm schnell abfließt.
Und komplizierte Ausschreibungen, ja, das ist ja alles wirklich furchtbar.
Also wir haben keine Krise genannt. Wir haben im Grunde Sonnenschein genannt, aber keine Krise in solchen Abläufen. Und möglicherweise könnten die Krisenabläufe die Abläufe sein, die wir später in einer agileren öffentlichen Verwaltung auch nutzen können.
Aber um es mal positiv zu sehen, ist wirklich so, dass zum einen jetzt keiner mehr sagen kann, dass das eine Spinnerei ist, dass es das nicht braucht, sondern es ist absolut kein Luxus, digitale Bildung, sondern eine zwingende Notwendigkeit.
Ja.
Und es muss ja nicht immer eine Krise sein, um das Ganze zu nutzen. Ich habe vor Jahren das schon versucht, mal einzuführen, dass Unterricht gestreamt wird. Ist natürlich alles mit Datenschutz zerstört worden, mit Argumenten, weil es natürlich auch Schülerinnen und Schüler gibt, die eine chronische Krankheit haben, die einen Unfall haben, die auf einer Mutter-Kind-Kurs sind, die selber mal auf Reha müssen, die auch nicht den Anschluss verlieren wollen,
ja,
oder eine ansteckende Krankheit. Und
dann würde sagen, oder auch wenn man mal eine Erkältung hat und so jetzt ungern irgendwie die Schule betreten möchte, aber von zu Hause könnte man ja easy ein paar Stunden halt wie im Homeoffice auch Homeschooling machen. Das habe ich mich damals auch schon gefragt, weil ich bin ein Mensch, ich kann mich sehr schnell erkälten, gerade so im Winter. Ich fand es immer total, also so blöd das klingt, weil ich glaube, es gibt wirklich viele Schüler und Schülerinnen, die freuen sich, wenn sie eine leichte Erkältung bekommen, so yay, ich habe 4 Tage im Grunde nicht zur Schule zu gehen, aber ich habe es wirklich gehasst. Es geht mir total auf die Nerven, dass ich gerade keine Möglichkeit habe. Ich habe dann die Hausaufgaben, also ein paar Blätter von meinem Nachbarn nach Hause bekommen.
Aber jetzt, bevor wir wirklich nur noch in die Bildung reingehen, Digitalisierung hat ja noch ganz andere Aspekte.
Ja.
Würdest du noch ein paar andere ansprechen, Fabian?
Ich würde gerne wissen, wie ihr beide zu TikTok steht, als ihr es gerade erwähnt habt. Das ist zwar kein Riesenfeld jetzt, aber ich glaube, dass ihr beide ja auch TikToks immer wieder produziert.
Na, immer wieder ist es total...
Also weiß ich nicht, wie regelmäßig ihr das macht.
Ich habe jetzt 4 Stück online, ja. Also 4 Stück. Aber immerhin hat es mir schon so viel gebracht, dass ich jetzt schon einen ganzen Artikel diese Woche in der Zeitung hatte, wo halt drin steht, was man alles nicht machen darf und was schief läuft. Das ist okay, weil ich bin da auch dankbar, dass da auch sehr viel Verständnis ist, dass man in meinem hohen Alter das auch nicht so fort...
Was soll ich da erfahren?
Und es ist natürlich auch immer dieser immerwährende Konflikt, wenn man eine Tochter hat, die schon Musical.ly's gemacht hat und dann halt wirklich perfekt meines Erachtens in TikToks ist, dass es dann natürlich auch schwer ist, wenn man auch zu Hause gesagt bekommt, please don't do that. Ja, das ist voll peinlich. Es fängt ja schon bei den Insta-Stories an, dass ich immer gesagt bekomme, dir muss klar sein, dass meine Freundinnen das auch sehen. Das ist total peinlich, was du machst.
Das sagt dann deine Tochter? Das sagt
meine älteste Tochter. Und wenn ich dann sage, ja, aber meine Kollegen finden das total super, wie ich das mache, dann sagen die, ja, die sind ja auch so alt wie du. Na klar finden die das gut, die haben ja auch gar keine Ahnung. So, also deswegen ist es, aber für mich ist es wichtig, weil ich bin sehr, sehr viel in Schulen unterwegs und mache sehr viel zur Demokratiebildung und Aufklärung. Und wenn ich halt weiß, in meinem Wahlkreis, Facebook sowieso seit Jahren nicht mehr, Twitter auch nicht, Instagram okay, Snapchat war jetzt nie so meins. Wie erreiche ich denn überhaupt die Bürgerinnen und Bürger oder die Wählerinnen und Wähler von morgen?
Ja.
So, und dann kann man sich drüber streiten. Ist es okay, wenn ich dann manchmal lese auf Twitter, wie eine 18-Jährige sagt, dass sie sich zu alt fühlt, weil ihre 13-jährige Cousine da ist und die findet sie schon zu alt? Weiß ich nicht. Also ich finde einfach, learning by doing, ich schäme mich da auch 0,0, dass es halt noch ein bisschen putzig ist, dass vielleicht ich jetzt schon 1000 Mails bekommen habe, die Schnitte sind nicht schnell genug und noch keine Musik. Und ich habe jetzt gestern immerhin mal die Europahymne untergelegt, als ich über die Ratspräsidentschaft, das fand ich schon sehr avantgarde, muss ich sagen.
Okay, aber lustig, also TikTok-Kritik wirklich als Mail, demnächst wahrscheinlich schon die ersten Briefe, wo dann steht, mir gefiel ihr letztes TikTok nicht, wow. Das hätte ich auch, gerade als Musical.ly war übrigens der Name vor TikTok. Ich weiß ja nicht, ob du das wusstest.
Nein, wusste ich nicht.
Ja, und ich hätte niemals gedacht, gerade Musical.ly, wann entstand die App, so 2015, 2016, dass es irgendwann so relevant wird, dass wir jetzt hier sitzen im Bundestag und darüber sprechen. Aber um das jetzt mal auch abzuhaken, ich glaube, über TikTok müssen wir nicht so lange in diesem Podcast, oder willst du noch was
zu
TikTok
sagen? Nein, ich möchte schon was dazu sagen. Ja. Die interessante Frage ist, machen Politiker Social-Media-Arbeit und auch TikTok-Arbeit, um ihre eigenen Kollegen zu beeindrucken?
Ja.
Oder machen Sie das, um wirklich zu verstehen, wie die andere Generation tickt?
Die Frage würde ich dir eigentlich stellen.
Ja, und das ist der. Ja,
aber das ist eine spannende Frage, weil ich habe noch nie tatsächlich gedacht, ich will meine Kollegen beeindrucken. Das ist mir total wurscht.
Mit TikTok beeindruckt man da im Bundestag?
Aber ich krieg das mit, als wir unseren Podcast begonnen haben, da kommen dann Kollegen aus unterschiedlichen Fraktionen. Und sagen so, oh, ich brauch das auch. Dann sage ich, ja, wieso und warum? Ja gut, aber das hat ja eine Wirkung hier.
Ja.
Also, was ich damit sagen will, eigentlich hat die Arbeit mit Social Media auch damit zu tun, dass sich ältere Generationen neu erfinden.
Ja.
Und im Grunde sozusagen sich reindenken in die Denklogik jüngerer Generationen. Das heißt nicht, dass ich so werde wie du. Aber das ist im Grunde wirklich im Tun, im Experimentieren, denke ich mich rein. Und das halte ich für wichtig. Das
macht ja auch Spaß. Also
ja, aber es ist auch eine Haltung. Es ist auch eine Haltung, setze ich mit neuer Technologie wirklich auseinander. Also insofern, ich meine, wir haben ja diese Woche zum allerersten Mal TikTok mit mir gemacht.
Es ist mal wunderbar.
Mal sehen, was da rauskommt.
Ja.
Da hat die Frau Bär, hat mir schon 3 Folgen voraus. Aber
4.
Natürlich, die interessante Frage heißt, kann ich mich kurz fassen?
Ja. Ja, weil TikTok ja auch wirklich, also natürlich kann man auch längere TikToks machen, aber die...
Ich habe diese Minute, es gibt ja auch diese 15 Sekunden.
Genau.
Und also ich habe, meine Mitarbeiterin hat mein Handy zweimal aus Versehen auf 15 Sekunden eingestellt und das ist natürlich echt...
Sie lacht im Hintergrund.
Ist natürlich total furchtbar, aber eine Minute ist auch schon Hammer.
So ja, gerade für Politiker und Politikerinnen. Ich meine, wenn es eins gibt, was ihr ja gerne tut, dann...
Ja, wir müssen ja auch reden. Die 3 Minuten sind... Ich finde es spannend, ob wir auch 1 Minute Rede im Plenarsaal hinbekommen. Und da würde beispielsweise so ein TikTok mit 60 Sekunden wäre ein richtiges, schönes Experimentierlampe.
Ihr bräuchtet eigentlich da vorne an diesem Rednerpult so eine Handyhalterung, dass ihr parallel zu der Aufzeichnung euer Handy auch noch einklinken könnt und einen TikTok starten könnt.
Oder habt ihr auch keine Schnitte, ne?
Nee, aber wenn ihr so eine Minutenrede haltet, dass ihr irgendwie nochmal für...
Also
das gibt's, glaube ich, gibt's das in irgendeinem Land? Ich glaube nicht, oder? Das habe ich noch nie gesehen.
Aber ich meine, das wäre jetzt so eine soziale Innovation im Parlament. Ne?
Das wäre nicht wirklich eine Innovation, ich fände es einfach nur lustig.
Nein, das wäre eine soziale Innovation. So wie zum Beispiel der erste Redner mal mit einem Laptop Auf
iPad. Ja.
Ja, mit dem iPad.
Das ging ja auch, da habe ich mich auch gar nicht mit beschäftigt.
Das sind ja Symboliken, wo im Grunde in der Politik ein Durchbruch erzielt wird.
Ja.
Es war übrigens ein FDPler, ein bayerischer.
Ja,
lieber Freund.
Leider schon verstorben ist, der Jimmy Schulz.
Jimmy Schulz, ja. Und das sind deswegen, man darf sowas nicht nur unterschätzen, sondern das sind symbolische Akte, dass auch Parlamentarier verstehen, wie die Zeit
tickt. Dass sich das Parlament auch weiterentwickelt und dass es natürlich so ist, als ich im Bundestag angefangen habe, da war es natürlich so, da kam dann vielleicht danach mal ein Anruf nach einer Rede, da kam danach mal, also es ist 18 Jahre her, deswegen nur, dass man was sagt, 2002, da kam mal eine Mail, okay, da ist auch noch ein
Fax. Da war ich 2 Jahre alt.
Ja, so. und da,
wow.
Ja, und da habe ich dann auch so gedacht, als dann eben mit Social Media es angefangen hat und ich habe dann auch als eine der ersten dann so, ja, halte jetzt eine Rede oder am Anfang war es bei Facebook ja noch so, weil ja der Name immer am Anfang stand,
hat
man seine Statusmeldungen immer begonnen mit, da stand dann so Dorothee Bär. Und dann hält jetzt eine Rede im Deutschen
Bundestag.
Das war so ganz
schick. Ist gerade hier.
Ja, genau, ganz toll. Und dann kamen aber noch während der Rede Reaktionen. Oder auf Twitter, wenn du angekündigt hast, so jetzt sprichst du im Plenum während der Rede schon die ersten Lobpreisungen und Beschimpfungen und
Blumen.
Und oder dann auch dieses Interagieren, warum ich ja Social Media so gerne mag, weil es so ein direktes Interagieren ist, ohne dass jemand zwischengeschaltet ist, weil es halt so unmittelbar, also eine viel unmittelbarere Demokratie. Und da weiß ich noch, da habe ich dann am Ende einer Rede mal, das ist ganz am Anfang von Twitter gewesen, kam ein Zwischenruf von der Linken und ich habe halt da gekontert. Aber man hört ja als Zuschauer die Zwischenrufe nicht. Man hört ja nur das, was der Redner sagt.
Ja.
Ich konnte dann aber gleich über Twitter klarstellen, weil der nicht verstanden hat, was der mir Beleidigendes zugerufen hat. Und da habe ich wirklich immer so den Wert zu schätzen gelernt, dass man sich auch noch mehr erklären kann, dass man noch unmittelbarer einfach auch Politik, Demokratie insgesamt ja für die Bevölkerung, für jeden Einzelnen sehr nahbar machen kann.
Zwischenrufe haben ja auch einen ganz guten Platz auf Twitter, habe ich mal gesehen. Allgemein, es gibt sogar auch auf YouTube Best-ofs von Zwischenrufen, aber auch auf Twitter werden auch bei dir werden immer wieder irgendwie quasi die lustigsten Zwischenrufe bei Thomas festgehalten. Gesundheit.
Danke. Der häufigste Zwischenruf im Parlament ist... Gab es mal vor Jahren eine Auswertung, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber von Bayern gab es mal eine Auswertung, was ist der häufigste Zwischenruf im Bundestag?
Das weiß ich nicht, Thomas, hast du eine Idee?
Der ist total bescheuert, wirklich.
Ja.
Und zwar ist es, hört, hört.
Nein,
doch.
Das wird so oft,
aha,
hört, hört.
Lustigerweise, ich hatte gestern Nacht wieder Plenarschlussdienst und dann höre ich von der SPD, wie einer schreit, hört, hört. Und das gibt's gar nicht, dass es das immer noch gibt und dass das immer noch so ist, dass dieses Nullum,
ja,
so eine Nullum-Aussage.
Ja. Ich war gestern übrigens auch im Plenarsaal, also auf der Pressetribüne. Und ich fand es, also es gab mir ein gutes Gefühl, weil ich sah gar nicht so aus, als würde ich da jetzt gerade reingehen. Also ich hatte so normale Sachen an und Sportschuhe und ich sah es irgendwie nicht als meine Pflicht an, mich jetzt groß rauszuputzen für die Pressetribüne. Ich wurde nur schief angeguckt. Und dann habe ich dich aber gesehen und du hattest, oder sie, Entschuldigung, das habe ich schon.
Alles gut.
Du hattest Sportschuhe, glaube ich, auch oder so Sneaker an.
Ich war gestern nach 18 Jahren das allererste
Mal. Ich fand es super. Ich fand es richtig cool. Ich habe ein Gefühl bekommen, wo ich dachte, oh, gut, dann kann ich es ja auch machen.
Das hat keiner gemerkt.
Doch, ich hatte die sogar so ein bisschen unter dem Pult, da habe ich die nämlich
ohne Witz, ich habe noch nie in 18 Jahren Schuhe angehabt im Bundestag, noch nie.
Da warst du ja ein kleiner Joschka Fischer.
So, aber ich musste so viel hin und her rennen.
Ja.
Und irgendwann hatte ich abends dann keinen Nerv mehr und dann waren meine Schuhe auch noch im falschen Auto, die anderen, und dann dachte ich, ist jetzt wurscht, komm, es ist nachts, es sieht keiner.
Ja, vollkommen jetzt verständlich.
Es wird hier gleich.
Ja, es ist immer nur menschlich.
Das ist das Outing in diesem Podcast.
Ja. Entschuldigung, ich fand das cool. Und ich glaube auch, dass viele junge Leute das auch cool finden, dass man halt nicht nur immer fein rausgeputzt, auch im Bundestag rumläuft.
Ja,
ich
find,
man
kann sowieso auch Casual Friday, da ist sowieso
anders. Casual Friday. Ich habe noch eine letzte Frage, weil wir müssen noch ein bisschen hier auf die Zeit schauen. Was muss ich denn, vielleicht wenn ihr das auch kurz beantworten könnt, was muss sich denn grundsätzlich in Deutschland ändern, damit gerade auch Startups und allgemein Unternehmen in der Innovationsbranche sich auch wohler fühlen oder vielleicht sogar auch mehr Unternehmen aus dem Ausland wieder nach Deutschland kommen? Um mal von TikTok und Sneakern so ein bisschen wegzukommen.
Also ich rede immer von den 3 Ks, Kapital, Kultur, Köpfe. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn es ums Wohlfühlen geht, da geht es um das Thema Kultur. Das Thema Geld spielt dann auch eine Rolle, Kapital. Und die Tatsache, dass ich dann wirklich auch Expertinnen und Experten habe und aus der ganzen Welt komme. Aber das Kulturthema ist ein Schlüsselthema. Also beispielsweise allein so eine Debatte wie im Berliner Senat, ob Startups mitbestimmungspflichtig werden. Ich glaube, das löst, dass solche Regelwerkdiskussionen löst richtig Unbehagen aus, wenn andere über einen verfügen wollen, wo man selber erst noch in jungen Jahren ist und wachsen möchte. Ein zweites Thema, das eigentlich das Thema Unternehmertum in dem Lande, ja, manche fallen uns an, aber viele tun sich schlicht und einfach auch schwer, dass Wirtschaft da sein muss, um Fortschritt zu bringen, aber auch um Wohlstand zu bringen. Und diese generelle Wertschätzung von unternehmerischem Handeln und auch von ein bisschen von einem schrägen Stil. Ja. Dass man auch schräg im Stall stehen darf, wenn man Unternehmerin oder Unternehmer ist und nicht sozusagen DIN A4 geklont ist. Ich glaube, das sind so ein paar Themen, die für die Kultur in diesem Lande außerordentlich wichtig sind.
Also ich kann die 3 Ks unterstreichen und ich darf vielleicht noch ergänzen, Wertschätzung spielt eine ganz große Rolle. Das hat man jetzt auch wieder gemerkt, auch während Corona, während wir auch zum Beispiel sofort an die Förderung von Startups gegangen sind oder auch Erleichterungen auf den Weg gebracht haben oder auch jetzt Mitarbeiterbeteiligungen und solche Instrumente. Man bekommt wahnsinnig viele Zuschriften, ob man sie eigentlich noch alle hat, dass man nicht nur die Großindustrie oder halt die KMUs unterstützt, sondern jetzt dieses neumodische Zeug dann auch noch, dass es auch nicht so als richtiges Unternehmen angesehen wird, sondern so als Spinnerei von ein paar Mate-Trinkern, veganen Mate-Trinkern oder so.
Das, halt das bin ich.
Irgendwie finde ich, dass Wertschätzung spielt da schon eine ganz große Rolle. Und dann, wie es der Thomas Sattelberger auch richtig sagt, vielleicht auch noch mit dem Begriff Beinfreiheit umschrieben, dass wir da eben auch nochmal viel mehr Ausprobiermöglichkeiten, viel mehr Experimentierfelder auch gestatten, weil es ja immer diesen schönen Witz gibt, dass bei uns in Deutschland viele Firmen, die jetzt in anderen Ländern gegründet wurden, gar nicht hätten gegründet werden können, weil die Vorschriften, wie so eine Garage dann auszusehen hat,
ja,
was Brandschutz und Ähnliches betrifft, jede Innovation schon mal im Keim erstickt hätte. Und dabei finde ich halt so ein Thema, ich habe ja vorhin auch sehr viel, wie viel Digitales muss in die Schulen, aber auch wie viel Unternehmertum muss eigentlich in die Schulen, dass man tatsächlich auch drauf kommt, mit einer eigenen Idee zu gründen, Geld zu verdienen. Ich habe es geschafft, in Bayern Abitur zu machen, ohne ein einziges Mal in Anführungszeichen belästigt zu werden von der Idee, mein eigenes Unternehmen zu gründen, sondern man ist entweder, keine Ahnung, wird man wahrscheinlich so hinerzogen, geht man in den öffentlichen Dienst, wird Beamter oder man wird abhängig beschäftigt.
Ja.
Und viele Startups, und ich treffe mich ja wirklich jede Woche mit ganz vielen, die haben die Idee zu gründen, meistens in einem Auslandssemester erst bekommen und nicht im eigenen Land. Haben dann zwar auch im eigenen Land gegründet, aber so, dass diese Gründerkultur, das ist immer wieder beim Kulturgedanken und bei den Vorbildern, dass wir
halt... Ich würde sagen, haben amerikanische Vorbilder oder halt haben allgemein auch, internationale Vorbilder.
Ich hatte jetzt so einen 15-Jährigen aus Nürnberg, der unbedingt jetzt mitarbeiten wollte, der hat halt das ganz, ganz große Vorbild von ihm, ist halt Jeff Bezos, ja. Das hat halt keinen, den er mehr bewundert auf der Welt und der ist jetzt 15 und der will ein deutscher Jeff Bezos werden.
Oh Gott.
Ja.
Nehmt euch in Acht.
Ja,
aber ich sage nur, aber es ist kein deutsches Vorbild zum Beispiel oder auch kein europäisches. Ja. Ne? Der hätte ja auch Daniel Eck nehmen können, wenn es schon kein Deutscher wäre. Aber deswegen sage ich, das steht und fällt natürlich auch damit, kenne ich jemanden, traue ich mir das selber zu. Und deswegen ist es gerade so wichtig, dass die Start-up-Szene meines Erachtens mal auf dem Start-up-Verband jetzt auch sichtbarer geworden ist, dass sie sich auch organisieren. Und dass es immer in einem Zusammenspiel gesehen wird, dass das keine Gegensätze sind, die großen Unternehmen und die KMUs und die Startups, sondern in einem idealen Bild auch zusammenspielen.
Thomas, du hast noch 10 Sekunden, wenn du was sagen willst.
Ja, dass wir nicht ständig eine Moraldebatte führen, bevor wir überhaupt was auf die Beine stellen. Also ich halte es wichtig, dass wir über Ethik und Moral nachdenken, aber manchmal vernichten wir dadurch echt innovatives Experimentieren.
Ja.
So, wir Deutschen sind inzwischen Spitzenreiter in der Moral und Mittelmaß im Thema Innovation. Und das würde ich gerne ändern wollen.
So, und jetzt muss ich wirklich, ich würde auch noch euch lieber 1000 weitere Fragen stellen und auch noch mehr darüber diskutieren. Aber ich glaube, ihr beide müsst auch jetzt gerade weiter zu Terminen. Und wir reden ja schon seit, ich glaube, 40 Minuten jetzt hier.
Thomas Sattelberger hat eigentlich gesagt, wenn ich komme, dann würde er mich ein einziges Mal in 40 Minuten auch loben. Das müssen wir jetzt noch schnell nachholen.
Ja, also das wollte ich nicht machen. Als ihre ersten Äußerungen als Digitalministerin sagte, dass sie das Thema Flugtaxi für so wichtig hält und ein Sturm dummer Gedanken über sie niederging. So nach dem Motto, was soll denn das? Und die Leute überhaupt nicht wussten, dass um die Ecke rum in Bayern ein tolles Unternehmen entstanden ist, das schon ein paar hundert Millionen wirklich an Kapital hat und wahrscheinlich irgendwann mal eine richtige Innovation rausbringt. Da dachte ich mir, mutig. Die Doro Bär. Wir kennen uns nämlich schon über 10 Jahre. Ich durfte mal im CSU-Präsidium, das war in meiner vorpolitischen Zeit, durfte ich zum Thema Frauenquote was sagen. Da wurde ich verklopft, damit die Damen in der CSU hinterher ihr Quorum durchgesetzt haben. So lange kennen wir uns schon, 2010.
Ja, wir sind als Frauenrechtler, haben wir uns kennengelernt.
Als Frauenrechtler haben wir uns kennengelernt und als Digitalisierungsmenschen und Innovationsmenschen begegnen wir uns wieder.
Ja, dann haben wir doch auch vielleicht ein zweites Thema mal für den nächsten Podcast. Vielleicht sehen wir uns ja hier nochmal.
Der feministische Podcast mit Thomas Sattelberg.
Ja, oder warum mehr Frauen gründen müssen.
Sehr gut.
Ja. Gründen sollen dürfen.
So, ich sage jetzt auch ganz schnell Tschüss und wir sorgen noch dafür, dass Sie, Frau Bär, auch noch ein Zeugnis bekommen für die Arbeit, die schulische Leistung auch mit Ihren Kindern. Das werden wir höchstpersönlich noch hier von Schräg im Stall ausstellen. So, und jetzt Tschüss.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.